die dritte von drei Imperativen. Liebet einander mit Inbrunst, denn Gott hat euch wiedergeboren. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, zur ungeheuchelten Bruderliebe, so liebt ihr einander mit Inbrunst aus reinem Herzen, wie ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichen Samen, sondern aus unverweslichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle seine Helligkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, und seine Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. Wir haben zunächst redeten wir über die drei Zeitformen der Errettung. Und wir haben gesehen, dass wir tatsächlich in der wahren Gnade Gottes stehen. Dann haben wir geredet über drei Imperativen, die aus dieser gewaltigen Errettung herauswachsen, die logische Folgen. Wir umgürten die Linden unserer Gesinnung. Wir denken schärfstens nach über unser Heil, wer wir sind, wohin wir unterwegs sind. Und wir wollen unser Leben dementsprechend führen und ordnen. In der Zeit unserer Fremdlingschaft, eine kurze Zeit in Vergleich mit der ewigen Berufung, die wir haben, wollen wir völlig hoffen auf die kommende Gnade und unser Leben ausrichten auf das zukünftige Ereignis, auf was Paulus nennt, das wirkliche Leben. Warum? Weil Gott uns berufen hat. Und was für ein Gott ist er, dieser, der uns berufen hat und befreit hat und heraufgeführt hat aus der Sklaverei, um unser Gott zu sein. Er ist doch heilig. Und wir wollen heilig sein. Wir wandern in dieser Zeit unsere Fremdlingschaft in Furcht. Furcht, weil wir nicht nur mit einem Vater zu tun haben, wo wir irgendwie in Vertrautheit fahrlässig und lässig sein können in unserem Glaubensleben. Es ist ganz interessant, ich habe Freunde in Oberösterreich und ihr Lieblingswort ist lässig. Boah, das ist lässig. Das ist aber lässig. Aber weißt du, was lässig heißt? Wirklich. Und die Bibel sagt, verflucht ist der, der das Werk des Herrn lässig treibt. Und ich frage mich, ob es nur eine Redewendung ist, ob es nicht ausdrückt, eine Art von Denken aus dem vergangenen nicht-christlichen Leben. Wo lässig eine positive Bedeutung hatte, in irgendeinem verkehrten Sinn, wo man abgelehnt hat, diese verlogene, arbeitsbezogene Gesellschaft und geht weit in die andere Richtung. Wir wollen nicht lässig leben. Wir wandeln in Furcht, denn unser Vater ist auch derjenige, der unser Leben beurteilt, ohne ansehende Person. Und wir fürchten uns davor, unser Leben wie gewohnt zu führen, denn wir sind um einen so teuren Preis erkauft. Meine, dein Leben so wertvoll, unvorstellbar wertvoll, viel wertvoller, als wir je geahnt haben. Was für eine Tragödie ist es, wenn ein Mensch sein Leben vergeudet, besonders ein Mensch, dessen Leben errettet war durch so einen teuren Preis. Hier geht es wiederum um die gegenwärtige Errettung unserer Seelen, die Errettung, die Bewahrung unseres Lebens, dadurch, dass wir unser Leben investieren in Gottes und nicht in Eigeninteressen. Uns nicht bestimmen lassen von eitlen, wertlosen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern in Hinblick auf dieses Lamm, das jetzt erschienen ist um unser Willen. Und drittens, wir wollen einander lieben mit Inbrunst, weil Gott uns wiedergeboren hat. Drei Imperativen nur, aber in so einer schönen Fassung. Wieso so soll ich meinen Bruder lieben? Dieser Befehl ist in einer goldenen Fassung gesetzt. Weil ich zur ungeheuchelten Liebe jetzt befähigt bin. Es hat hier in Vers 22 zu tun mit dem Herzenszustand eines Menschen. Echte Liebe entspringt einem reinen Herzen. Reine, ungeteilte Herzen und reine Gedanken. Wir kennen alle Ö3-Liebe. Oder was ist das Bayern-3-Liebe oder wie das ist. Ich habe es manchmal vorgesungen, ich tue es wiederum heute. Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I can't live without you. Schatz, ich liebe dich. Schatz, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nicht leben, Schatz. Klartext heißt es, Baby, ich habe Triebe. Baby, ich brauche dich zur Befriedigung meiner Triebe. Und ohne dich bin ich nicht erfüllt. Liebe. Reiner romantischer Egoismus ist das. Und das ist eine Katastrophe, wenn Männer Frauen Liebe versprechen und wollen dabei Sex. Und Frauen Männer sexuelle Befriedigung geben und wollen dabei Liebe. Diese Katastrophe begegnen wir täglich in unserer Gesellschaft. Ö3 Liebe. Selbstsüchtige, ich-bezogene Liebe. Aber biblische Liebe heißt was anderes. Es heißt, sich hingeben. Es heißt, zu geben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Es heißt sich aufopfern. Ich will nicht sagen, dass nicht Christen nicht lieben können. Meine Güte, manche von uns in unseren Eltern haben große Vorbilder der Liebe und sie haben so viel aufgeopfert von uns. Und selbst wenn sie nicht in unserem Sinn Christen sind oder die Erkenntnis ihres Heils haben, wollen wir sie in Ehren halten? Aus mehreren Gründen. Ich will nicht sagen, dass Christen nicht lieben können. Aber wir sind auf eine besondere Weise befähigt zur ungeheuchelten Liebe anderen gegenüber. Biblische Liebe ist frei. Biblische Liebe ist unabhängig von der Würdigkeit des Objekts. So oft aber ist Liebe mit Unreinheit und mit Egoismus vermengt. Wenn wir wirklich lieben wollen, wie die Bibel es von uns will, dann brauchen wir ein reines Herz. Und es ist Gehorsam gegen die Wahrheit, die uns überhaupt befähigt hat zur biblischen Liebe. Gehorsam gegen die Wahrheit, das heißt, wir haben das Evangelium gehört, die Wahrheit vernommen, und wir haben uns danach ausgerichtet, wir haben uns bekehrt. Und Gott hat uns sozusagen, hat ein neues Werk in unser Herz getan. Es heißt nicht, dass wir nicht auch die alte verdorbenen, den alten verdorbenen Hang in unserem Herzen haben. Wir kennen uns gut genug zu wissen, dass wir auch in der Lage sind, jegliche Sünde zu begehen. Aber Gott hat unser Herz gereinigt und uns fähig gemacht zur ungeheuchelten Liebe. Liebe mit Inbrunst. Und dieses griechische Wort Inbrunst ist irgendwie ein wunderbares Wort. Es heißt, es besteht aus zwei Worten. Eine ist zu strecken. Und das andere ist zu strecken, auszustrecken nach etwas. Wenn man denkt dran, wie der Läufer beim 100 Meter Sprint läuft und wie er mit seiner Brust irgendwie diesen Bahn bricht. diese wunderbare Bilder, die man sieht, wie man mit allem, mit vollem Einsatz sich ausstreckt, um zu siegen. Es heißt zu überspannen. Es heißt eigentlich, dass es heißt 110% zu geben. Das hat unser Footballtrainer immer gesagt. Leute, ich will von euch 110%. Und öfters haben wir es gegeben. Wir haben weit über das hinaus gespielt, wozu wir eigentlich fähig waren. Inbrunst in Liebe. Ich glaube, bei uns ist Liebe so oft irgendwie ein abgenutztes Wort, nicht wahr? Und es ist besonders die unerfahrene Anfänger im Christentum, die so viel von Liebe reden und so wenig davon wissen. Liebe wird auch wie Glauben erprobt. Und da wir gereinigte Herzen haben und die Fähigkeit, überhaupt real und echt zu sein mit Menschen, zu sagen, was wir denken, sind wir fähig, sie wirklich zu lieben. So oft verwechselt man Toleranz mit Liebe. Liebe heißt, du kannst machen und lassen, was du willst, und ich rede dir nichts ein. Liebe ist anders. Liebe konfrontiert, wenn es sein muss. Liebe wird nicht unbeteiligt an Sünde vorbeigehen, denn Liebe freut sich in der Wahrheit. Wir wollen ihn mit Inbrunst lieben. Und wenn du einfach eine Telefonliste hast von deiner Gemeinde, wäre es keine schlechte Idee, durch die Liste zu gehen. Und dieses Mal nicht an die Leute denken, mit denen du normalerweise in Urlaub fährst und mit denen du normalerweise Sonntag, Nachmittag Kaffee trinkst und wandern gehst. Wir Christen sind manchmal so schlimm wie die Welt, wenn es geht um unsere kleine Klicken. Sondern die ganze Gemeindeliste anschauen und überlegen, wie wir andere Geschwister mit Inbrunst lieben können. Dass wir uns ausstrecken nach dem Bruder und ausstrecken nach der Schwester in Liebe. Wenn wir die grüßen, die uns begrüßen, wenn wir die lieb haben, die uns lieb haben, sagt Jesus, sind wir nicht anders als ein Pharisäer oder wir haben nicht eine andere Liebe als die Pharisäer oder Zöllner. Selbst der Mafioso unten in Sizilien, nachdem er jemanden umlegt und er kommt spät nach Hause um 3 in der Früh, steht spät auf um 10 Uhr und der kleine Mario läuft ihm entgegen in seine Armen. Papa, Papa, er empfindet Liebe. Und er nimmt Mario an seine Arme und er freut sich auf den kleinen Mario und es war so schön, wie ist er gediehen und so ein kleiner Mario, ich liebe ihn. Und er gratuliert sich, dass er so ein guter Familienmann ist. Die Mafiosos in Süditalien sind sehr gute Familienmänner. Du, die Taufen und die Hochzeiten von ihnen sind die größten. Das ist ein Grund, warum die Kirche sie nicht ausschließt. Die sind die Leute, die nie aus der Kirche austreten. Die sind alle dabei. Und sie empfinden Liebe für ihre Familie und meinen, sie sind recht gute Leute. Und wir können gleichfalls Liebe in einem kleinen Kreis in der Gemeinde genießen und vergessen dabei, dass unser Mandat zur Liebe viel größer ist. Liebet einander mit Inbrunst. Strecke dich nach dem Bruder aus. Überspanne dich, ihm Liebe zu erweisen. Aber Petrus' Argumente, die uns zur klaren Nachfolge auffordern, begründen die eigenen Aufforderungen. Wie sollen wir einander in Inbrunst lieben? Oder wieso? Ihr habt mehrere Colvin-Kinder herumlaufen hier gesehen. Ihr habt bemerkt, sie sind meistens blond. Und wenn du mich nicht kennst wenn du mich vorher nicht gekannt hast und du hast meine Frau nicht vorher gekannt, dann selbst dann weißt du, welche Kinder, die umeinander sausen hier, sind unsere Kinder. Weil unter den Kindern, ob es Joshua, der about Zentimeter größer ist als ich, oder ob es Susanne, die immer noch eine Handvoll ist, die haben alle natürliche Familienähnlichkeiten. Stell dir vor, diese Narbe ererben zu müssen, gell? Einer hat von mir einmal gesagt, when the Lord said no, you thought he said rose, and you said, give me a big red one. Jemand sagte mir, als der Herr sagte, Nase, hast du Rose verstanden? Und er sagte, gib mir eine große rote. Meine Antwort war, as the Lord said brains, you thought he said rain, and you ran for cover. Als der Herr sagte Gehirn, dann hast du verstanden Regen und du bist für Deckung gelaufen. Das war meine Antwort. Ich glaube auch in unserer Familienfall, dass Gott besonders gnädig war mit meinen Kindern. Aber man sieht irgendwie, mein Schulfreund sagte mir, dass ich ausschaue, wie die Südseite von einer Kuh, die nach Norden geht. Das mag wohl sein, aber das wäre mir nie eingefallen bei Betrachtung meiner Tochter. Der Herr ist gnädig. Aber immerhin erkennt man gewisse Familienähnlichkeiten, die Erbanlage der Eltern. In einem romantischen Moment schenkt der Vater in seiner Liebe für seine Frau ein Kind seine Erbanlage. Nicht nur Leben, sondern sein Leben. Und auch in jeder Zelle des Körpers des Kindes ist eine Botschaft geschrieben. Und die Botschaft kam von einem romantischen Moment in dem Leben von zwei Menschen. Leben. Ein besonderes Leben, das der Vater und die Mutter sich an sich erinnern und aneinander. Ich rede jetzt von gesunden Verhältnissen und nicht alle von uns kommen aus gesunden Verhältnissen. Und nicht alle Menschen denken genügend darüber nach und über ihr Egoismus hinaus, dass sie überhaupt Kinder haben wollen. Geboren aus dem Samen des Vaters. Und in diesem Fall vergängliche Samen. Manche Väter schenken ihren Kindern die Fähigkeit zu Haarenausfall. Und andere haben bessere Zähne und andere schlechtere Zähne und manche irgendwie den Hang zu lange, wenn man nicht so lange bleibt beim Esstisch, dass zumindest man hat etwas herzuzeigen für das Verbleiben. Weißt du, und wir verschenken einander, an unsere Kinder, gewisse Ähnlichkeiten und eines verschenken wir ihnen, geben wir ihnen, und das ist der Tod. Wir Väter vererben Tod. Denn ein Mann in der Geschichte hat willentlich gesündigt, seine Frau übervorteilt. Er hat willentlich gesündigt. Also jeder Vater von der Zeit an übergab dem Kind mit dem Leiben den Tod. Wir sind geboren aus Familie, aus vergänglicher Samen. Und wie die Tagesblume verwelkt, so ist es mit der Schönheit eines Menschen. Man schaut das Bild an von einem Ehepaar bei der Hochzeit und denkt, bah, sie war einmal eine Schöne, ja? Das ist übrigens ein guter Hinweis, Bruder. Wenn du wissen willst, wie deine Frau ausschauen wird, dann besuch ihre Eltern. Und genau umgekehrt. Denn sie wird nicht immer ausschauen, wie sie ausgeschaut hat an der Hochzeit. Und du sollst dich entscheiden für einen ganzen Menschen. der geboren ist aus vergänglichem Samen. Und auch umgekehrt, Ladies. Und wenn du siehst, wie er umgeht mit seiner Mutter, dann siehst du, wie er umgehen wird mit dir. Oh, er ist sehr lieb und zeigt dir immer die beste Seite, die zeigt er seiner Mutter nicht. Die Tagesblume verwelkt und Zähne fallen aus und man braucht eine Prothese und dann man versucht irgendwie die Falten irgendwie zu verbergen und es ist ganz interessant, wie Frauen mit 60 Jahren herumlaufen mit schwarzem Haar und all diese Betrug, was geläufig ist, auch unter Christen leider. Die Bibel verehrt man graue Haare, in unserer Gesellschaft nicht. Wir leugnen, was wir sind, und wir leugnen eine Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist, dass wir sind wie ein Tagesblume. Es gibt eine wunderbare Schönheit bei Menschen. Gott hat uns so geschaffen, besonders die Frau, als schöne Lebewesen. Aber diese Schönheit verwelkt wie eine Blume. Man tut, was sie tun am Blumenmarkt, gell? Wenn du Rosen kaufst, kauf niemals diese, die so schön ausschauen, und so weißt du diese, wo die Blume selbst so gerade steht und so eine dünne Spitze macht. Kauf sie nie. Weißt du, was das heißt? Dass sie die äußeren Blätter alle gepflückt haben in den vorherigen Tagen. Und es sieht frisch aus. Aber es ist schon alt. Wenn du deine Frau Blumen kaufst, dann schau, dass du was Gescheites nach Hause bringst. Denn am Morgen, dann würde ich so sagen. Du sollst lernen, Blumen zu kaufen. Und wir Menschen sind gleich. Wir haben unsere Mittel, unsere Vitamin A, und wir haben unsere Makrobiotik und alles klumpert. Und wir haben das ganze Schmiermittel. Mein Motto ist... mein Motto ist ganz einfach. Wenn der Stahl Anstrich braucht, dann streich ihn an. Weißt du, aber es ist alles irgendwie unbewusst. Die Leugnung einer Wirklichkeit. Und ich rede lustig, aber ich habe etwas zu sagen hier heute. In unserer Gesellschaft ist Alter verpönt. In der Bibel nicht. Und wir müssen uns überlegen, ob wir uns angleichen einer Gesellschaft und eitlen von den Vätern überlieferten Wandel. Vergesst nicht, dass einer der Kennzeichen der letzten Generationen, laut der Apostel Paulus, ist Verachtung von Alter. Kinder werden ihre Eltern ungehorsam sein. Ich finde es schön, wenn aus Zeichen der Bekehrung man erlebt einmal, welche wirkliche Haarfarbe einer hat. Ich finde das toll. Ich habe ein Bild daheim von Tony Buono aus München, gell? Das erste Bild, er war ein Punker da an einem Park, gell? Im englischen Garten in München, gell? So ein harter Bursche. Zweites Bild ist nach der Tag seiner Bekehrung. Drittes Bild ist eine Hochzeit. Und hier ist sein schwarzes Haar, er hat all diese blonde Wurzel, gell? Und das letzte Bild steht er dort mit seinem ersten Kind in den Armen und er war blond geworden, gell? Dieser harte, schwarzhaarige Punker. Und über diese Bilder steht der Spruch, wenn jemand in Christus ist, das ist eine neue Schöpfung. Schauen wir, dass wie wir uns sogar, ich rede nicht gesetzlich, ich rede biblisch jetzt, dass wir selbst in unserer äußerlichen Schönheit nicht leugnen, irgendwie unwissentlich, was wir glauben. Die tiefe Schönheit eines Menschen. 1. Petrus 3, wir kommen noch nicht so weit heute. Aber ist die innerliche Person. Und lassen wir uns in erster Linie Mühe machen um die innerliche. Ich finde, dass es gut ist, dass wir auch aufpassen, wie wir ausschauen. Ich meine das nicht falsch, aber wir sind eine Tagesblume. Geboren durch vergänglichen Samen. Und wir, unsere Familie wird enden, wo jede Familie Abschied nimmt an einem Grab. Die natürliche Familie endet bei dem Grab. Aber wir sind in Gottes Familie hineingeboren und wiedergezeugt durch den Samen Gottes. Und dieses griechische Wort im Text ist ganz einfach das griechische Wort Sperma, von dem wir unser Deutsches haben. Samenflüssigkeit Gottes. Und wir haben somit Gottes Erbanlage empfangen. Und das ist interessant. Ich sehe in meinen Kindern, und was ich nicht mag in meinen Kindern, sind meistens meine Eigenschaften, die ich nicht mag in mir. Und was meine Frau nicht mag an ihren Kindern und wo sie wirklich reagiert, sind die eigentlichen Eigenschaften, die sie auch bei sich hat. Das als umgekehrtes Beispiel. Überleg das mal. Gott sieht in uns ansatzmäßig und in unserer Natur auf vollkommene Weise seine Erbanlage. Gottes Erbanlage, wie hat er uns gegeben? Wir sind geboren nicht aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem Samen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gottes Wort, das Evangelium, welches euch verkündigt worden ist, Vers 25, ist sozusagen der Same Gottes. Überleg das mal, was du gehört hast, vielleicht in einem Zelt oder vielleicht auf der Straße oder vielleicht im Sparkassensaal oder in der Jugendgruppe. Was hast du gehört? Du hast gehört von der Liebe Gottes. Und vor allem, dass die Liebe Gottes dadurch zum Ausdruck gekommen ist, dass Gott seinen Sohn gab. Du hast gelernt von der Heiligkeit Gottes, dass man Gott nicht einfach ohne weiteres nahe treten kann, dass man Gott nicht mit Schuld bedeckt nahe treten kann. Man kann nicht Gott nähern. So. Du hast gelernt von Gerechtigkeit. Dass Gott gerecht ist in seinem Umgang mit Menschen und dass seine Gerechtigkeit ein und für allemal befriedigt wurde, als ein Gerechter für die Ungerechten führte, oder starb, auf das er sie zu Gott führt. Du hast gelernt von Barmherzigkeit. Du hast gelernt von einem, der, von Gott, der dieses Schicksal der Menschheit sieht. Das, was der Mensch selbst sich angetan hat durch Sünde. Weißt du, Barmherzigkeit hat immer einen Anlass. Und dieser Anlass ist die Auswirkung von Sünde. Barmherzigkeit wäre gar nicht nötig ohne Sünde. Ein Mensch ist geboren mit einer Behinderung. Das ist nicht seine Sünde und nicht notwendigerweise die Sünde seines Eltern. Es mag wohl sein, wenn deine Mutter heroinsüchtig war und du bist geboren oder deine Mutter hat zu viel Zigaretten geraucht während der Schwangerschaft und du bist geboren, unter Umständen wirst du keinen Schulabschluss machen. Aber vielleicht ist es unmittelbar wegen Sünde oder vielleicht wegen dem Phänomen der Sünde in der Menschheit. Barmherzigkeit kann man üben jetzt in Kurdistan. Und was ist der Anlass? Sünde, Ausbeutung und Grausamkeit. Und man sieht, was unter Menschen geschehen ist durch Sünde und Gottes Reaktion ist Barmherzigkeit für die Symptome der Sünde. Für die Krankheit selbst. Gnade. Was hast du gelernt im Evangelium? Dass Gott gnädig ist. Das Evangelium ist nichts anderes als sozusagen eine Beschreibung des Wesen Gottes. Im Umgang mit sündigen Menschen. Ich denke an das, was ich in organische Chemie gelernt habe über DNA und RNA und weiß nicht, wie man es überhaupt sagt auf Deutsch, Ribonucleic Acid und all das ganze Zeug und ich habe diese ganzen Modelle vor Augen. Weißt du was? Das Evangelium ist, das Evangelium, in dem Evangelium selbst sind die Chromosomen Gottes, wie Gott ist. Und wenn du das Evangelium gehört hast, hast du nicht etwas gehört, was irgendwie eine Botschaft ist, was wir verkündigen sollen. Du hast etwas gehört über Gott selbst. Du hast zu tun gehabt mit seinem Samen. Und du hast geglaubt. Und etwas Wunderbares ist passiert. In dir ist hat eine Botschaft empfangen. Ein Empfängnis ist stattgefunden, wieder gezeigt, haben wir gelesen, zu einer lebendigen Hoffnung. Ist eine genauere Übersetzung. Gott hat uns wieder gezeigt. Und was ist das Ergebnis? Eine Kombination zwischen deiner Persönlichkeit und Gottes. Günther ist immer noch Günther und wird Günther bleiben. Und Hannah ist immer noch Hannah und wird Hannah bleiben. Und Fred, er ist der einzige Vogel auf seiner Ast. Aber wir sind wirklich uns. Gott krempelt unsere Persönlichkeit nicht ein. Aber in uns beginnt ansatzmäßig zuerst und mit Wachstum mehr und mehr die Persönlichkeit Gottes sich zum Ausdruck zu bringen. Gottes Charakter, die Erbanlage Gottes. Und nach will dieses göttliche Leben in uns zutage treten. Dein Bruder hat eine andere Haarfarbe, er hat einen anderen Hintergrund, er kommt vielleicht sogar von einem anderen Land, er ist dir unsympathisch, du bist von der Stadt und er ist vom Land. Du kommst in Mode und er im Tracht. Er hat zumindest den Vorteil, dass er seinen Tracht jetzt auch nächstes Jahr tragen kann. Aber dein Bruder hat die Erbanlage Gottes. Ewiglich. Ewiglich. Es ist die Schönheit seiner Person. Und die Schönheit dessen, was Gott in und durch in ihm tun wird im Laufe seines Lebens. Ewiges, unverwesliches Leben verbindet dich mit Gott. Und mit deinem Bruder. Du und dein Bruder, ihr seid wieder gezeigt aus einem unverweslichen Samen. Das, was Jennifer und mich verbindet, abgesehen von unserem christlichen Glauben, das dauert noch vielleicht höchstens 30 Jahre, 40 Jahre. Wie ich lebe, 30 Jahre. Höchstens. Und 30 Jahre lang haben wir sehr viel gemeinsam und sehr viele Erinnerungen und Bilder und all das und Erfahrungen. Und das ist unsere Seele, unser Leben, unser gemeinsames Leben. Aber Jennifer und ich haben noch etwas Größeres zusammen. Es ist das, was Gott tut in mir. Es ist das, was Gott tut in ihr. Und es ist nicht etwas, als ob wir spielen Tennis zusammen. Oder wir trinken gerne Kaffee Haag. Oder wir tun gerne Bergsteigen zusammen. Was wir haben, hat zu tun mit Gerechtigkeit, Heiligkeit, Liebe, Gnade und Güte. Was wir in gemeinsam haben, ist ein Leben aus Gott. Du und dein Bruder, ihr seid wieder gezeugt aus unverweslichem Samen zu einem unverweslichen Erbe. Vers 4, durch einen unverweslichen Kaufpreis das Blut des Lammes ohne Fehlen, ohne Flecken, Vers 19 oder 18. Und eines Tages wird dein Bruder dastehen neben dir in Unverweslichkeit, genauso ohne Fehl und ohne Flecken. Hast du das je überlegt? Dass eines Tages wir stehen werden, ohne Fehl und ohne Flecken, und das, was Gott in uns hineingelegt hat durch die Wiedergeburt, wird ganz und gar zutage treten. Wir werden ihn gleichen, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Peter, komm hier einen Moment. Ich benutze ein Beispiel. Manche von euch haben das Beispiel gehört, aber wir sind viele neue hier. Seht ihr den Peter an? Er ist ein waschechter... Nein, er ist ein waschechter Zillertaler. Wohnt wie viele in München. Aber ein waschechter Zillertaler, wenn du es nicht glaubst, dann, wenn er seinen Mund aufmacht, dann weißt du, wo er herkommt. Er ist wirklich herrlich, oder? Jetzt wisst ihr, warum ich nicht Hanna vorne gerufen habe. Er ist wirklich herrlich, ja? Weißt du, wenn er in unser Zimmer heute hineintreten würde, wie er in der Ewigkeit ausschauen wird, würdest du nicht sitzen auf deinem Sessel? Du wärst auf deine Knie in Furcht und Zittern. Was ist das für ein herrliches Wesen? Johannes, der viel mehr wusste als ich zumindest über geistige Dinge am Ende seines Lebens, warf sich vor einem Engel nieder. Dieser Bruder wird herrlicher sein wie ein Engel. Engel werden ihn Coca-Colas holen. Wenn wir einmal Peter sehen würden jetzt, wie er einmal sein würde, würden wir beginnen, Peter hinter seinem Rücken zu kritisieren? Oder lässig zu sein in unserer Liebe? Das ist nur der Peter von Zillertal. Würden wir Peter irgendwie... Na, hört nicht zu meiner Gemeindeklicke. Wenn wir Peter sehen würden, wie Peter in Christus tatsächlich ist, weißt du, was Gott in ihm sieht? Seinen Sohn. Entschuldigung, Peter. Eines Tages ohne Fehl und ohne Flecken. Und wenn du Augen dafür hast, wirst du allmählich die Familienähnlichkeiten hervortreten sehen bei den Geschwistern. Gott liebte deinen Bruder vor Grundlegung der Welt, und er sandte seinen Sohn und bezahlte sein kostbares Blut. Durch Gottes Samen ist er wiedergeboren. Gott hat sich nach Peter weit ausgestreckt. In Liebe. Inbrunstig in seiner Liebe. Für deinen Bruder. Jetzt bist du gereinigt. Jetzt bist du fähig. Und Petrus' Befehl an dich und an mich ist, mit Inbrunst alles, was du tun kannst, als ob du deine Hand ausstrecken würdest, um jemanden zu retten von Verderben. Reiche dein Bruder in Liebe. Er wird schreiben am Ende dieses Briefes, wir haben keine Zeit für das Ende des Briefes, aber vor allen Dingen, schreibt Petrus, das heißt, jetzt ist das Wichtige dran, vor allen Dingen, aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Was siehst du an deinem Bruder? Oh ja, Der ist ein sehr netter Kerl, weißt du, ich habe ihn recht gern und ich habe ihn sehr gern, aber. Und mit diesen vier Buchstaben hast du alles negiert, was du vorher gesagt hast, aber. Jetzt sagst du, was du wirklich sagen wolltest über deinen Bruder. Er ist ein sehr netter Bruder, ich habe ihn sehr gern, aber. Und jetzt sagst du es. Und was sind es? Schwächen, charakterliche Schwächen, Fehler, Sünde. Inbrünstige Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Freunde, wir werden viel seltener aber sagen über unseren Bruder und unsere Schwester. Wenn wir einmal erfassen, was es heißt, aus einem reinen Herzen ungeheuchelt zu lieben. Wir sagen nicht aber in seinem Gegenwart. Wir sagen aber hinter seinem Rücken. Ohne es ihm im Gesicht zu sagen, was wir meinen, in Liebe. Wenn wir inbrunstig und ungeheuchelt lieben, dann langsam schwinden diese vier Buchstaben aus unserem Wortschatz. Denn wir sehen nicht nur Fehler. Wir sehen ansatzmäßig Gottes Erbanlage. Familienähnlichkeiten stecken desto deutlicher hervor, wenn wir uns weit ausstrecken in Liebe. Und du bist nie ähnlicher deinem Gott, als wenn du deinen Bruder mit Inbrunst liebst. Du kannst nicht näher zu Gott werden, als wenn du deinen Bruder liebst. Hier ist die praktische Auswirkung von unserer Errettung. Wir sollen es durcharbeiten. Nicht heute auf der Freizeit, nächste Woche beginnen. Völlig hoffen auf die Errettung, die uns gebracht wird, da Gott uns berufen hat. In Furcht wandeln in unserem Leben, weil Gott uns so teuer erkauft hat. Und einander zu lieben in Inbrunst, weil Gott hat uns wiedergeboren. Gott hat uns wiedergeboren. Beachte das, was Gott getan hat. Petrus wird uns vor Augen führen, was Gott getan hat. Und dann, was wir tun sollen. Das, glaube ich, ist ziemlich gute Pädagogik. Hören wir jetzt, machen wir eine Pause.